Ja, Vater, ich bitte dich jetzt für Martin, dass du ihm befähigst, dein Wort auszulegen, dass du ihm deine Worte gibst und dass du ja, durch dein Wort zu uns sprichst und dass ja, du das wirkst, was du heute hier tun willst. Amen.
Amen. Danke. Jo, wir sind immer noch im Markus-Evangelium, immer noch im ersten Kapitel. Und ich weiß nicht, kennt ihr so Wochenenden, wo gar nichts passiert, aber dann die Wochenenden, wo so viel passiert, wo wirklich nur zwei Tage sind und du brauchst dann eigentlich noch zwei, drei Wochen, um zu verarbeiten, was in den zwei Tagen eigentlich alles geschehen ist, weil in so kurzer Zeit so viel passiert. Und so habe ich den Eindruck, dass das Markus-Evangelium so komprimiert ist von Dingen, die da passieren, dass es... Ja, das muss man erstmal verarbeiten, was da eigentlich alles drin steht. Und es geht absolut actionmäßig weiter. Wir sind ja immer noch im ersten Kapitel. Und ihr erinnert euch, das letzte Mal war die Predigt in der Synagoge. Sie haben gemerkt, da ist jemand, der predigt mit Vollmacht. Dämon hat erkannt und bekannt, das ist Gott, Gottes Sohn. Der Dämon ist ausgefahren. Jesus war dann eingeladen bei Petrus zu Hause, hat die Mutter geheilt. Viele Leute waren noch da, für die er gebetet hat, die er geheilt hat. Dämonen sind ausgefahren. Jesus hat sich wirklich aufgeopfert für diese Menschen, egal wie müde, wie hungrig, wie überlastet er war. Und aufgehört hat es mit Vers 35, als Jesus in aller Frühe aufgestanden ist und erstmal beten gegangen ist, alleine an einen einsamen Ort. Und da möchte ich auch wieder anknüpfen am Vers 35. Und am Morgen, als es noch sehr dunkel war, stand er auf, ging hinaus an einen einsamen Ort und betete dort. Also Jesus war durchaus mit einem menschlichen Körper ausgestattet, der müde war. Der hat nicht irgendwie seinen Astralkörper irgendwo verpuppt oder irgendwo an die Steckdose und morgens wieder frisch aufgeladen, sondern er ist aufgestanden vom Schlafen, aber sehr früh und ging an diesen einsamen Ort. Er suchte die intime Gemeinschaft mit Gott und spricht mit Gott. Und das nennt man Gebet. Also Gebet ist nicht ein frommes Herunterleiern von Dingen, sondern Gebet ist Dialog mit Gott. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt als Dialog oder ob ihr es kennt als ich erzähle halt Gott, was mir auf dem Herzen liegt. Amen. Einfach auch schauen, was sagt denn Gott? Und Jesus fordert seine Jünger immer wieder auf zu beten, wenn man die Evangelien durchliest. Aber er warnt davor, dabei bloß zu plappern. In Matthäus 6, Vers 7. Unser Gebet soll kein Geplapper sein, bloß dass man halt gebetet hat, dass man was gesagt hat. Oder man soll es auch nicht als Show tun vor anderen. Lesen wir in Matthäus 23, Vers 14, dass man einfach schön betet, dass die Leute hören, wie schön man beten kann. Und das Gebet ist schön. Nein, Gebet ist wirklich ich und Gott, wir unterhalten uns. Wir sprechen miteinander. Mir ist es tatsächlich noch nie passiert, dass ich eine Stimme aus dem Himmel gehört habe. Ich weiß nicht, ob hier drin jemand sitzt, der das schon mal getan hat, der wirklich... Wie wenn ich mit jemand am Tisch sitze und mit ihm rede und er fällt mir ins Wort und er gibt mir Hinweise und so weiter. Das funktioniert irgendwie anders, aber irgendwie funktioniert es. Das Einzige, was ich machen muss, ich muss ihm auch die Chance geben zu reden. Weil ich erlebe von mir, wenn ich auf dem Sofa sitze oder irgendwo und meine Gebete spreche und dann sage ich so, jetzt habe ich dir alles gesagt und jetzt könntest du was sagen. Okay, du hast nichts zu sagen, in Ordnung, ich habe nämlich noch was zu tun. Und dann bin ich schon wieder bei meinen Sachen und tue die. Und vielleicht schafft es Gott trotzdem, irgendwann mal in mein Leben reinzusprechen. Ich habe mich selber mal eine ganze Zeit lang überlistet, indem ich Gebetsspaziergänge gemacht habe. Die haben ungefähr eine Stunde gedauert. Die erste halbe Stunde habe ich geplappert und geplappert und geplappert, mein Herz ausgeschüttet, habe geredet. Und dann konnte ich eben nicht vom Sofa aufstehen und sofort meiner Arbeit nachgehen, sondern ich war eine halbe Stunde weg von zu Hause. Ich konnte gar nichts tun, außer wieder nach Hause zu gehen. Und meine Sachen hatte ich bereits gesagt. Dann war zwangsläufig eine halbe Stunde nichts tun angesagt, außer mich zu bewegen und die Ohren offen zu haben. Und tatsächlich habe ich in dieser Zeit auch viel gehört. Hat jeder vielleicht eine andere Methode? Vielleicht schafft ihr es auch wirklich, an eurem Schreibtisch zu sitzen und nichts zu tun und zu warten und zu hören und zu reden. Aber es ist spannend. Gott spricht und wir tun gut daran, Jesus zu gehorchen, dieser Aufforderung zum Gebet und seinem Vorbild zu folgen. Okay, und es geht weiter im Text ab, Vers 36 und 37. Also Jesus ist jetzt, als es sehr früh aufgestanden, ging an einen einsamen Ort, um zu beten. Und es folgten ihm Simon und die, welche bei ihm waren. Und als sie ihn gefunden hatten, sprachen sie zu ihm, jedermann sucht dich. Sie folgten ihm. Also ich denke mal, das ist nicht so, dass Jesus aufsteht und die anderen sehen, ups, der ist aufgestanden, mal schnell die Sachen packen und hinterherlaufen, aber Jesus läuft so schnell, dass sie es gar nicht mitkriegen, wo er hingeht. Ich denke mal, die sind irgendwann mal aufgewacht. Und ich mutmaße, es steht dort nicht, aber sie sagen ja, jedermann sucht dich. Am Vorabend noch waren die Massen, haben Jesus aufgesucht, damit er Kranke heilt, damit er Dämonen austreibt. Sie wollten Jesus erleben. Und ich kann mir gut vorstellen, dass am nächsten Morgen schon sehr früh wieder viele Menschen dort waren und vielleicht geklopft haben an dem Haus und gesagt, hey, mach mal auf, wo ist denn der Jesus? Und Petrus und seine Kollegen machen auf und sagen, oh, was wollen denn die alle hier? Ach, die wollen zu Jesus. Wo ist denn der schon wieder? Was macht denn der schon wieder? Wo steckt denn der schon wieder? Der, echt dauernd macht er seine eigenen Dinger. Und die Leute suchen Jesus und dann geht Petrus halt los und seine Freunde und sie suchen Jesus. Und dann sprachen sie ihn, jedermann sucht dich. Ich denke mal, die haben ihn nicht gefunden und sagen, Jesus, jedermann sucht dich, sondern, hey, wo steckst du? Das sind die Massen, du kannst doch die Leute nicht einfach anfixen hier mit allen möglichen Wundern und Heilungen und dann einfach verschwinden. Die rennen uns die Bude ein. Komm bitte, tu was, mach was. Die Leute wollen dich sehen. Wir haben schon Autogrammkarten vorbereitet, musst du bloß noch unterschreiben und die Leute stehen Schlange. Aber Jesus hat einen anderen Plan. Was sagt Jesus im Vers 38? Er spricht zu ihnen, lasst uns in die umliegenden Orte gehen, damit ich auch dort verkündige, denn dazu bin ich gekommen. Es geht Jesus nicht darum, Wunder zu tun, viele Menschen jetzt zu heilen, sondern sein Auftrag ist zu verkündigen. Das ist das, was er tun will. Er will viele Menschen mit dem Evangelium erreichen, viele Menschen mit der frohen Botschaft erreichen. Und interessant ist, das ist auch unser Auftrag. Ich greife wieder vor auf Markus 16, die Verse 15 bis 18. Und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Geht hin und verkündigt, das ist der eigentliche Auftrag. Das war der Dienst von Jesus, gehen und verkündigen und das ist unser Dienst. Hingehen und verkündigen. Aber es geht weiter. Im Markus 16. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer nicht glaubt, wird verdammt werden. Diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Schlangen werden sie aufheben. Und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Auch hier wieder. Verkündigung steht im Mittelpunkt Und begleitet wird sie durch was? Zeichen und Wunder. Das ist immer die Begleitung von der Verkündigung von Jesus. Aber Fokus ist wirklich die Verkündigung des Evangeliums. Und Gott stellt sich dazu mit Zeichen und Wundern. Es sind Begleiterscheinungen. Und was sollen wir verkündigen? Die frohe Botschaft. Und wie sollen wir diese frohe Botschaft verkündigen? In der Apostelgeschichte 1, Vers 8 steht, da sagt Jesus, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, ganz Judäa, Samaria und bis ans Ende der Welt. Ihr werdet meine Zeugen sein, ich bin Zeuge. Wann bin ich Zeuge von etwas? Wenn ich etwas erlebt habe, wenn mit mir etwas passiert ist, was ich weiß, davon kann ich nur Zeuge sein. Alles andere kann ich nur sagen, ich habe gelesen, ich habe gehört, aber wenn ich Zeuge bin, dann habe ich es erlebt. Und genau das ist das, was wir auch bei dieser Verkündigung in der Synagoge hatten. Die Zuhörer sagen, da predigt einer mit Vollmacht, weil Jesus nicht von dem erzählt, was er gehört und gelesen hat, sondern von dem, was er ist und was er tut. Und er kommt von Gott. Und auch wir sollen Zeugen sein dessen, was wir erlebt haben. Wir müssen nicht das Evangelium erklären, das erklärt sich dann von selbst. Wir sollen Zeuge sein, aber da kommen wir später bei diesem Text auch noch dazu. Und wieder Vers 39. Und er verkündigte in ihren Synagogen in ganz Galiläa und trieb die Dämonen aus. Wieder Verkündigung begleitet mit Zeichen und Wundern. Es ist immer, wenn Jesus verkündigt, ist das begleitet mit übernatürlichen Zeichen und Wundern. Steht dort einfach so. Und zwar mehrfach, in so vielen Sätzen, immer wiederkehrend. Ihr denkt, Markus, wir sind doof und verstehen das irgendwie nicht ganz, wenn er es bloß einmal schreibt. Oder ist es tatsächlich so wichtig, dass es wirklich im Fokus ist und permanent wiederholt wird? Verkündigung und Begleitung dazu, Zeichen und Wunder. Und in Vers 40 kam ein Aussätziger zu ihm, bat ihn, fiel vor ihm auf die Knie und sprach zu ihm, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Für diesen Aussätzigen hat es schon sehr viel Mut gebraucht, sich der Menge zu nähern und Jesus zu nähern. Damals durfte sich ein Aussätziger nicht mehr als 2 Meter nähern irgendwo und er musste immer rufen, Aussatz, Aussatz, bleib weg von mir. Also wie viel Überwindung, wie viel Mut muss es ihn gekostet haben, auf Jesus zuzugehen. Irgendwie hat er genug gehört oder selbst gesehen, sodass er glaubt, dass Jesus ihm helfen kann. Aber er weiß auch, dass Jesus ihm nicht helfen muss, sondern Jesus kann helfen. Er sagt, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Es gibt ja diese Lehre, name it and proclaim it. Das heißt, es gibt die Verheißungen Gottes, er heilt, er tut und ich muss das bloß glauben. Ich spreche es aus, ich proklamiere es und es wird geschehen, weil es gibt himmlische Gesetze, an die ist Gott gebunden, an die ist Jesus gebunden und wenn ich diese himmlischen Gesetze kenne, dann muss ich sie nur proklamieren und es wird geschehen. Nee, steht so nicht in der Bibel. Lesen wir so nicht, dass Jesus so gehandelt hat und dieser Aussätzige wusste offenbar, dass Jesus die Macht hat, ihm zu helfen, aber er muss nicht unbedingt helfen. Aber wir haben einen gnädigen Gott, er hilft gerne. Und interessant ist, was lesen wir hier? Er bittet nicht um Heilung von seinem Aussatz, sondern er bittet um Reinigung. Warum bittet er um Reinigung? Aussatz war immer ein Zeichen von Unreinheit. Sündhaftigkeit. Das war im Alten Testament ein Zeichen, dass du in Sünde gefallen bist und Gott dich gestraft hat. Und darum bittet der Aussätzige um Reinigung und nicht um Heilung. Und er sagt, wenn du helfen kannst, wenn du willst, kannst du mich reinigen, bitte. Und er kommt in Demut vor Gott, vor Jesus, weil er fiel vor ihm auf die Knie und spricht, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Das heißt, er weiß, sein eigentliches Problem ist offenbar Sünde, Trennung von Gott. Und er traut Jesus zu, dass Jesus ihn davon reinigen kann. Aber er weiß, das ist auch nichts, was er einfordern kann. Aber er hat mitbekommen, er glaubt, dass dieser Gott gnädig ist, dass Jesus demütig ist, also sich auch uns nahen möchte. Und darum fällt er auf die Knie vor Jesus und sagt, hey, wenn du willst, ich glaube, du kannst mich reinigen. Und ich denke, das ist immer der Beginn von einer Beziehung mit Jesus. Erkennen, dass ich sündhaft bin. Erkennen, dass er mir helfen will, dass er helfen kann. Und in Demut vor ihn kommen und ihn bitten, dass er mich reinigt. Und was lesen wir in Verse 41 und 42? Da erbarmte sich Jesus über ihn, streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach zu ihm, ich will, sei gereinigt. Und während er redete, wich der Aussatz sogleich von ihm und er wurde rein. Jesus bestätigt, dass er ihn reinigen will, dass er ihm helfen will. Und in dem Augenblick geschieht es. Und gleichzeitig wieder begleitet Zeichen und Wunder. Der Mann wird geheilt von seinem Aussatz. Und auch interessant, wie macht es Jesus? Ein Gedanke von Jesus würde reichen, ein Wort von Jesus würde reichen. Aber was macht er? Und medizinisch waren die damals auch schon so helle, dass sie gewusst haben, dass sich Krankheiten auch über Berührung verbreiten können. Darum mussten Aussätzige ja wegbleiben. Und was macht Jesus? In diesem Fall berührt er diesen Mann. Total hanebüchen und irre. Und vielleicht war das für diesen Mann die erste menschliche Berührung seit langer Zeit überhaupt. Weil wenn du als Aussätziger bloß sagen musst, bleib weg, wir haben es alle erlebt, die letzten zwei Winter, bleib weg, wir dürfen uns nicht anfassen, wir dürfen uns nicht auf näher kommen, bleib weg. Das macht was mit dir. Und wenn das über Jahre so geht, dass alle bloß wegbleiben müssen von dir, du hast keinen Kontakt, menschlichen Kontakt, keine Berührung. Und das wählt Jesus, er rührt ihn an, körperlich. Also dieser Mann erkennt, dass er Reinigung braucht, kommt demütig zu Jesus, bittet ihn, ob er nicht mag, und Jesus mag, er reinigt ihn und er heilt ihn noch nebenher von seinem Aussatz. Geniale Geschichte. Und dann kommt aber was komisch ist, die Verse 43, 44. Und er ermahnte ihn ernstlich und schickte ihn sogleich fort und sprach zu ihm, hab Acht, sage niemand etwas, sondern geh hin, zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, was Mose befohlen hat, ihnen zum Zeugnis. Interessant, dieser Mensch lernt Jesus kennen und was ist das, was Jesus von ihm will? Geh hin und gib Zeugnis. Wieder dieser Sendungsbefehl. Und zwar, gib Zeugnis, erzähl von dem, was dir passiert ist, was du mit mir erlebt hast. Und er sagt, opfere für deine Reinigung, was Mose befohlen hat, ihnen zum Zeugnis. Es gibt sehr genaue Vorschriften, wie mit Aussatz umzugehen ist. Kann man nachlesen im 4. Mose 19 oder im 3. Mose 14. Und Jesus sagt ja an anderer Stelle, er ist nicht gekommen, das Gesetz aufzuheben, sondern um es zu erfüllen. Und er heilt hier diesen Aussätzigen. Und dann sagt er, okay, jetzt bist du vom Aussatz geheilt. Und jetzt tu das, was im Gesetz des Mose steht. Wir sind noch im Alten Testament, wir sind noch im Alten Bund. Tu das, was Gott gesagt hat, was du tun sollst, wenn du vom Aussatz befreit bist. Ganz klare Anordnung. Und er soll zu den Priestern gehen und dort seine Heilung bezeugen. Jetzt ist es unheimlich wichtig zu wissen, was es mit dem Aussatz auf sich hat. Aussatz ist eine Strafe Gottes. Im 5. Mose 24, Verse 8 und 9 steht ganz deutlich: Hüte dich vor der Plage des Aussatzes, indem du eifrig alles befolgst und tust, was dich die Priester, die Leviten lehren. Wie ich es ihnen geboten habe, so sollt ihr es befolgen und tun. Denk daran, was der Herr dein Gott mit Miriam tat auf dem Weg, als ihr aus Ägypten gezogen seid. Also Aussatz ist eine Plage Gottes, wenn ich ungehorsam bin. Und Gott straft mit Aussatz. So sagt es die Bibel. Und was war mit Miriam? Miriam hat sich aufgelehnt gegen ihren Bruder Mose und dann hat Gott ihr Aussatz gegeben, temporär. Aber Gott hat es auch wieder weggenommen, diesen Aussatz. Und es ist ausschließlich Gott, der Aussatz wieder wegnehmen kann. Deshalb ist es auch, als der Naaman, der Syrer, zum König von Israel kommt, kennt ihr die Geschichte? Der Naaman hat einen Aussatz und er hat eine israelische Magd. Und die sagt, du, bei mir zu Hause, da gibt es Propheten und so weiter, die könnten bestimmt was tun. Und dann geht Naaman zum König von Israel. Und wie reagiert der König von Israel? Im 2. Könige 5, 7. Und es geschah, als der König von Israel den Brief gelesen hatte, also den Brief, dass er den Naaman bitte schön heil machen soll. Als er den Brief gelesen hatte, zerriss er seine Kleider und sprach, bin ich denn Gott, dass ich töten oder lebendig machen könnte, sodass dieser von mir verlangt, ich solle einen Mann von seinem Aussatz befreien. Nur Gott kann von Aussatz befreien. Das kann kein Mensch. Es gibt keine Medizin, keine Beschwörungsformen, nichts. Wir lesen nichts in der Bibel, dass ein Mensch vom Aussatz geheilt wurde, es sei denn, Gott hat das getan. Auch da, wo Mose seine Hand in den Gewandbausch hat und wieder raus hat und wieder rein und wieder raus, Gott hat den Aussatz hingemacht und wieder weggemacht. Es kann nur Gott diesen Aussatz entfernen. Interessant, Johannes der Täufer im Gefängnis und er sendet seine Jünger, Jesus zu fragen, ob er denn der Messias ist, den alle erwarten. Und was sagt Jesus den Jüngern? Matthäus 11, 5, Blinde werden sehend und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote werden auferweckt und Armen wird das Evangelium verkündigt. Er sagt, guck mal, Aussätzige werden rein, wer kann denn sowas überhaupt tun? Ich bin Gott, ich bin Jesus Gottes Sohn, ich habe die Macht. Das ist ein deutliches Zeichen. Und genau deshalb will Jesus auch, dass dieser Geheilte zu den Priestern geht. Dass die erkennen, hier ist Gott am Wirken. Kein Mensch, nichts kann einen Aussätzigen heilen, außer Gott selbst. Und das wäre ein deutliches Zeichen gewesen für die Priester, dass hier Gott ist. Und was macht der gute Mann? Vers 45, aber er ging und fing an, es vielfach zu verkündigen und breitete die Sache überall aus, sodass Jesus nicht mehr öffentlich in eine Stadt hineingehen konnte, sondern er war draußen an einsamen Orten und sie kamen von allen Seiten zu ihm. Nochmal, was hat Jesus gesagt? Er ermahnte ihn ernstlich. Nicht bloß, er sagt beiläufig, er ermahnte ihn ernstlich und schickte ihm fort und sprach, sage niemand etwas. Geh hin, zeig dich dem Priester, opfere für deine Reinigung, was Mose befohlen hat, ihnen zum Zeugnis. Und was macht der Mann? Er fing an, es vielfach zu verkündigen, breitete die Sache überall aus. Das heißt, Jesus sagt, nicht drüber sprechen. Und er breitet es überall aus. Natürlich, Freude, du bist geheilt, genial, überall erzählen. Aber was hat Gott zu ihm gesagt? Psst, du in diesem Fall, psst, geh hin zum Priester. Nein, er geht überall hin, wo die Leute sind. Und sagt niemand was. Hey, hui, 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 guck mal, was Gott mit mir getan hat. Und er sagt, gib Gott das Opfer, was dafür ansteht. Gib Gott Dank dafür. Tut er nicht, tut er nicht. Er ist komplett ungehorsam. Zuerst kommt er demütig vor Jesus in seiner Not. Jesus rührt ihn an, er reinigt ihn und heilt ihn darüber hinaus noch und sagt, okay, und jetzt bitte das, pfeif drauf. Alles passiert, super, Halleluja. Was ist die Konsequenz aus diesem Ungehorsam? Einmal für Jesus, er konnte nicht mehr öffentlich in eine Stadt gehen, sondern er war draußen an einsamen Orten. War einfach zu viel Tohuwabohu, das ist zu viel Theater um Jesus herum passiert. Ich meine, Gottes Plan kommt deshalb nicht ins Wanken. Jesus hat getan, was er wollte. Aber vielleicht hätte er es ein bisschen anders getan, aber dieser gute Mann hat, indem er nicht tat, was Gott von ihm wollte, das Ganze halt ein bisschen durcheinander gebracht. Gott ist souverän, der kann damit umgehen. Aber es hatte Konsequenzen für das Handeln Jesus. Er konnte nicht mehr in der Öffentlichkeit so auftreten wie vorher. Durch diesen Mann, was er tat. Aber wir lesen jetzt auch nicht, welche Konsequenz das für diesen Mann hatte, dieser Ungehorsam. Aber wir lesen in der Bibel ganz deutlich, welche Konsequenzen Ungehorsam überhaupt hat. Ein Beispiel aus dem Alten Testament. Im 1. Samuel 23, König Saul, der einen ganz klaren Auftrag hatte, was er tun sollte, und er tut es nicht, aber er ist fromm. Er hebt Sachen auf fürs Opfer und so weiter. Dieser Geheilte war ja auch recht fromm unterwegs. Er hat ja überall verkündet, was Jesus an ihm getan hat, aber er war halt nicht gehorsam. Und im 1. Samuel, Kapitel 23, lesen wir, denn Ungehorsam ist wie Sünde der Wahrsagerei und Widerspenstigkeit ist wie Abgötterei und Götzendienst. Weil du nun das Wort des Herrn verworfen hast, so hat er dich verworfen, sodass du nicht mehr König sein sollst. Ungehorsam ist wie Sünde der Wahrsagerei. Es geht bloß um Gehorsam und Ungehorsam. Altes Testament. Wir springen ins Neue Testament. Lukas Evangelium, Kapitel 6, Verse 46 bis 49. Was nennt ihr mich aber Herr, Herr und tut nicht, was ich euch sage? Jeder, der zu mir kommt und meine Worte hört und sie tut, ich will euch zeigen, wem er gleich ist. Er ist einem Menschen gleich, der ein Haus baute und dazu tief grub und den Grund auf einen Felsen legte. Als nun eine Überschwemmung entstand, da brandete der Strom gegen dieses Haus und er konnte es nicht erschüttern, weil es auf den Felsen gegründet war. Wer aber hört und nicht tut, der ist einem Menschen gleich, der ein Haus auf das Erdreich baute, ohne den Grund zu legen. Und der Strom brandete gegen dasselbe und es stürzte sofort ein und der Zusammenbruch dieses Hauses war gewaltig. Jesus sagt, was nennt ihr mich Herr, Herr und tut doch nicht, was ich euch sage, bin ich offensichtlich doch nicht euer Herr. Also auch im Neuen Testament, auch Jesus sagt es zu seinen Jüngern, bitteschön, seid gehorsam. Nicht toll und gut und was ihr meint, bitte seid gehorsam. Aber was passiert, wenn wir gehorsam sind? Johannes 14, Verse 12 und 15. 12 bis 15. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke tun, die ich tue. Und wird größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Liebt ihr mich, so haltet ihr meine Gebote. Cool. Wenn ich gehorsam bin, dann werde ich größere Werke tun als Jesus. Ich meine, Jesus hat tolle Werke getan. Wir haben gerade gesehen, Jesus heilt Aussätzige, ein Ding, das nur Gott tun kann. Und wir werden größere Dinge tun, wenn wir gehorsam sind. Worin sollen wir gehorsam sein? Verkündigen. Und beten. Gemeinschaft suchen. Heiligung haben wir jetzt gar nicht angesprochen. Und dann gibt es persönliche Aufträge. Der eine soll schweigen, der andere soll sprechen. Der eine soll gehen, der eine soll stehen. Der eine soll nach Indonesien, der andere soll nach Epfenbach. Ich weiß es nicht. Aber bitte seid gehorsam, wenn Gott euch etwas sagt. Und wie kriegt ihr mit, was Gott sagt? Indem ihr hört, was er sagt. Lest sein Wort, betet und seid gehorsam. Und dann seid Zeugen dessen, was Gott an euch getan hat. Es ist bestimmt kein Fehler, Bibelschule zu besuchen und viel zu lernen. Aber ein Zeuge zu sein, ist was ganz anderes. Wenn ich auf dem Parkplatz bin, ich sehe, wie ein Auto aufs andere draufkracht beim Ausparken und die Polizei fragt, hat es irgendjemand gesehen? Laut StVZO darf man nämlich, wenn man rückwärts fährt, nicht einfach so rausfahren. Man muss aufpassen, man muss sich vergewissern und man muss in die Spiegel schauen. Man darf bloß Schrittgeschwindigkeit fahren. Offensichtlich hat es der Herausfahrende nicht beachtet. Der andere hat wohl auch nicht aufgepasst, weil sonst hätte er gemerkt, dass da jemand rauskommt, obwohl er Vorfahrt hat. Und ich brauche nicht auf meine Vorfahrt beharren und... Es interessiert uns nicht, was die Straßenverkehrsordnung sagt. Uns interessiert, was Sie gesehen haben. Ach so. Das ist es. Wenn wir Zeuge sein sollen, dann müssen wir nicht die Bibel von vorne bis hinten erklären können. Sondern wir sollen erst mal Zeuge sein. Wie ist es mit dem Blindgeborenen, der geheilt wird? Und sie kommen zu ihm und sagen, hey, wie kann das sein, dass du geheilt bist? Der fängt nicht an, theologischen Vortrag zu halten, warum das sein kann. Er sagt, keine Ahnung. Der kam, rührte mich an und jetzt kann ich sehen. Halleluja. Seid Zeuge. Und wenn wir hingehen und Zeuge sind, die Bibel sagt, dann wird es begleitet durch Zeichen und Wunder. Aber nicht geht hin, macht Zeichen und Wunder und erklärt nebenher, warum er das tut. Nein, falsch rum aufgezäumt. Aber ich bin mir ganz sicher, dass Dinge passieren werden, wenn wir gehorsam sind. Dass wir es erleben werden, wie Gott durch uns tut. Und was sehen wir so in dem Ganzen? Wenn wir die Geschichte so anschauen, Jesus sucht nicht die Massen. Jesus sucht nicht bekannt zu sein. Jesus sucht die persönliche Begegnung. Jesus versucht, so viele wie möglich zu erreichen. Persönlich, nicht so große Massen wie möglich zu erreichen. Und Jesus ist gekommen, um zu reinigen, die ihn bitten. Du musst Jesus drum bitten. Und wenn wir von Jesus erzählen, dann ist es nicht, kommt unter diese Gießkanne und erhaltet den Segen, sondern geht auf die Knie und bittet ihn um eure Reinigung. Und Jesus ist uns ein Vorbild, dass wir es ihm gleich tun sollen. Jesus hat nicht gesagt, Leute betet, Leute macht das, Leute macht das. Er hat es getan. Er hat es nötig gehabt, das zu tun, uns als Vorbild. Das heißt, wenn wir in diesen Dienst reinkommen wollen, dann sollten wir gehorchen, und auch tun, was er getan hat. Und wichtig ist wirklich, die Botschaft des Evangeliums ist das Wesentliche. Nicht die Wunder, die sie begleiten. Aber Gott bestätigt durch die Wunder, die das begleiten, dass das seine Botschaft ist. Ja, und nochmal am Schluss. Wenn wir von Jesus angerührt worden sind, dann sollten wir gehorsam sein, gehen, Zeuge sein und diese größeren Dinge werden uns begleiten, als Jesus getan hat. Amen.